ARD Sounds.
Wir leben für den Triathlon, der ganze Landkreis lebt für den Triathlon.
Die Mama ist so ein Menschenmagnet auch, so ein bisschen die Mutter der Triathlon-Nation.
Mhm. Queen Mom.
Queen Mom und jeder hat so einen Platz in ihrem Arm.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Alice und Katrin Weißhöfer. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ihr wirkt noch entspannt. Es ist auch noch nicht Juli. Es ist noch nicht so weit, dass der Challenge Road wieder beginnt. Beschreibt mal das Gefühl am Abend, bevor die Triathletinnen und Triathleten beim Challenge Road an den Start gehen. Wie fühlt ihr euch da, Alice?
Also für mich ist es am Abend immer so eine Gänsehaut, so ein Gänsehaut-Feeling, weil ich mir immer denke, jetzt habe ich alles abgearbeitet, es läuft, es muss laufen und ich bin schon unheimlich nervös. Und das merkt man dann auch, man hat natürlich dann keine Schlafphasen mehr.
Schläfst du gar nicht in
also
der Nacht,
fast bevor es losgeht. Das ist mehr so ein Dösen. Und dann um 3:30, 4 steht man ja auf, weil man dann zum Schwimmstart muss.
Ja, wann ist der Schwimmstart, Katrin?
Um 6:30 Uhr.
Ja. Kannst du pennen in der Nacht vorher?
Auch nicht. Nein, das ist tatsächlich so ein Ausruhen. Also ich versuche zu schlafen. Ich bin am Abend davor noch bei unseren Teams, die in der Nacht schon vor Ort sind und die Helfer auch schon da sind. Die Athleten sind zu dem Zeitpunkt schon im Bett, die meisten.
Die können wahrscheinlich auch nicht wirklich schlafen.
Die können wahrscheinlich auch nicht schlafen.
Ganz und rot schläft nicht.
Nein.
Schlaflos
nein.
In Rot.
Ja. Und bin dann nochmal in der Wechselzone, wo schon die ganzen 6000 Fahrräder aufgestellt sind. Und ich will da auch immer nochmal hin, weil das ist eine schöne Stimmung am Kanal in der Wechselzone 1. Da sind dann nur noch so, ja, unsere Helfer, unser Team und dann nochmal zur Ruhe kommen. Aber so richtig schlafen ist nicht die Nacht davor.
Wir können ja mal für die wenigen, die jetzt sich nicht auskennen mit Triathlon, sagen, es geht los, 6 Uhr früh schwimmen, 3,8 Kilometer. Mhm. Dann Wechsel aufs Radl, 180 Kilometer und dann geht's zum Marathon. 42,195 Kilometer.
Ja.
Exakt. Ein völliger Irrsinn für alle die jetzt mit Triathlon nichts am Hut haben oder die das noch nie gemacht haben. Wie groß ist denn eure Hochachtung nach all den Jahren vor diesen Athletinnen und Athleten? Und das sind ja von Weltklasse-Sportlern bis Hobbyathleten, ist ja da alles dabei. Alice.
Also für mich ist es immer wieder eine Überraschung, wie viele Age-Gruber, die eigentlich einen ganz normalen Beruf machen, die dann an den Start gehen. Die müssen ja sehr lange auch trainieren. Und die schinden sich die Zeit raus. Die haben Familien, die haben ihren Job. Und das finde ich, also egal mit welcher Zeit die reinkommen, ich finde immer Hut ab vor jedem Triathleten, der das macht.
Age-Grouper sind, Katrin, Altersklassen.
Das sind sozusagen Sportler. In Anführungsstrichen die Hobbyathleten, nicht die Profiathleten, die ja sozusagen den ganzen Tag zur Verfügung haben, um zu trainieren, die Physio bekommen. Die Age-Grouper sind die, die halt Familie, Job, Kinder vereinen müssen mit dem Training, das manchmal in der Woche über 20 Stunden sind.
Es ist der größte Langdistanz-Triathlon der Welt. Der Rot-Triathlon, Rot-Challenge. Wie viele Athleten, Athletinnen werden diesmal am Start sein? Am 5. Juli?
Wir haben jedes Jahr gleich viele Athleten am Start, also 3.500 Einzelstarter. Und dann gibt es noch diejenigen wie dich, lieber Thorsten.
Lange ist her.
650 Staffeln, also mal drei. Einer schwimmt, einer fährt Fahrrad und einer läuft.
Ja, und ich bin gelaufen damals, vor langer Zeit, 2010.
Ich kann mich erinnern.
Weißt du es wirklich noch?
Ja.
Ja, ich war einer der Letzten, die ins Ziel gekommen sind und ich war völlig am Ende, aber es war sowas von geil, wenn man in dieses Triathlon-Stadion in Rot einläuft und du wirst gefeiert, als hättest du gerade den Weltrekord geschafft, dabei bist du die lahmste Schnecke von allen.
Ich sag mir zu unseren Athleten, kommt lieber später rein, weil da ist die Stimmung einfach total aufgeladen und super emotional.
Ja. Also Alice, am 5. Juli ist es jetzt wieder soweit. Stimmt es, dass es da Uhren gibt, die die Tage bis zum Race Day runterzählen?
Ja, die gibt's leider. Und irgendwann klebe ich diese Uhr zu. Ich muss jeden Tag da dran vorbeifahren. Es ist einfach ein Nervenkitzel.
Ja.
Und ich merke, die Zeit läuft uns ja davon. Also wir haben nicht mehr viel Zeit und es muss ja alles stimmen und es muss alles passen. Und das ist schon sehr aufregend.
Katrin, das ist eine Großveranstaltung. Der BR überträgt live. Letztes Jahr und auch dieses Jahr, ihr habt es gerade gesagt, wie viele Menschen mit dabei sind, von Hobbysportlern bis zur Weltelite. Ein Großereignis, eine logistische Herausforderung. Wie verrückt muss man sein, um sowas wirklich auf die Beine zu stellen, Jahr für Jahr?
Also es ist eigentlich das Verrückteste an der ganzen Sache, sind die Menschen, die uns dabei helfen auf dem Weg, weil ohne unsere 7.500 freiwilligen Helfer, und das ist ja eigentlich verrückt.
7.500 ja. Freiwillige Helfer?
Ja, ja. Und das sind wir so stolz, Thorsten, auf diese Anzahl von Helfern, die jedes Jahr dabei sind. Die nehmen sich den Urlaub dafür. Die reisen schon früher an, um bei uns zu sein. Und das ist das eigentlich Verrückte. Und wir dürfen dann koordinieren und alles machen wir jetzt auch schon ein paar Jahre. Von daher ist es trotzdem auch jedes Jahr so ein bisschen in Anführungsstrichen das Gleiche. Aber natürlich ist es total verrückt an dem Tag selber auch.
Wenn man das mal miterlebt hat, eine ganze Region ist im Fieber. Euer Motto ist, glaube ich, We are Triathlon. Ne? Was bedeutet das für euch, Alice?
Also bei uns ist es so, wir leben für den Triathlon, der ganze Landkreis lebt für den Triathlon. Die Landkreisbevölkerung freut sich jedes Jahr. Wir haben ja über 100 Nationen, verschiedene Nationen da. Und wenn die dann zum Bäcker reingehen und mit Hand und Fuß erklären die, was die wollen. Und das finde ich so schön. Und
kuriose Szenen spielen sich da ab.
Ja, und die Gaststätten und alle freuen sich auf die Triathleten und sind auch ganz anders motiviert als unterm Jahr. Also das ist so ein gewisses Flair, das ist nur in dieser einen Woche da.
Ja. Also wie eine Riesenparty letztendlich, ja, wie ein Sommermärchen.
Wie ein Festival, da wird auch gecampt, weil wir haben leider zu wenig Hotelbetten bei uns im Landkreis. Das heißt, wir müssen jetzt ausweichen auf Camping. Und das ist schon so, das hat was von so einem Festival-Feeling.
Ja.
Ist schön.
Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer sind da an der
Strecke?
300.000.
Ja. In diesem Jahr erwarten wir sogar auch ein bisschen mehr, weil wir so ein ganz tolles Spitzenfeld haben. Also Spitzenfeld heißt Starterfeld, Profiathleten, die wir sozusagen einkaufen, dass sie nach Rot kommen. Das ist ganz wichtig für die Medien, für die Sponsoren, für die Helfer, für alle eigentlich, weil das macht das Rennen sehr interessant. Und deswegen erwarten wir in diesem Jahr schon auch auf jeden Fall die 300.000 Zuschauer.
Was ist die Bestzeit? Unter 8 Stunden schon?
Ja. Schon lange.
Die acht zu meiner Stunden, Zeit war das noch nicht.
Die 8 Stunden, die hat der Lola Leder schon geknackt.
Ja.
Und der ist jetzt doch auch schon an die 50.
Und die Hobbysportler, die dann so ganz zum Schluss eintrudeln, wie lange brauchen die?
Die sind dann schon auch 15 Stunden unterwegs.
15 Stunden?
Ja.
Das ist schon Wahnsinn, ja.
Das ist, du hast es ja vorhin schon anklingen lassen, Alice, was für eine Bewunderung, was für einen Respekt man haben muss für diese Hobbysportler, die sich das antun. Was sind denn da so die Verrücktesten, die euch so in den Kopf kommen, wenn ihr an sie denkt?
Also,
was habt ihr da alles schon erlebt?
Wer mir sofort in den Kopf kommt, ist unsere Sister Madonna, Ordensschwester aus Amerika, 84 Jahre alt.
Bitte?
Die hat das ganze Ding abgezogen. Die ist einmal komplett Schwimmen, Radfahren, Laufen, die hat alles gemacht.
84?
Ja. Und das war höchst beeindruckend. Die fällt mir immer wieder ein, wenn wir gefragt werden, eine tolle Geschichte, ganz inspirierend.
Alice, wer fällt dir ein?
Mir fällt ein ganz normaler Hobby-Triathlet ein, der erst mit 63 Jahren das Trainieren angefangen hat.
Schau, da könnte ich auch noch anfangen.
Ja, und macht jetzt die Langdistanz. Und der ist jedes Jahr da. Und jedes Jahr kommt er und sagt, du, mir geht's immer noch gut.
Aber der macht nichts anders, oder? Der ist wahrscheinlich schon in Rente.
Der ist in Rente, natürlich, aber der ist jetzt über 70.
Okay.
Und ist, wie gesagt, fast seit 10 Jahren ist er jetzt bei uns und mit 63 hat er angefangen.
Wo seid ihr denn, wenn die Top-Athleten ins Ziel kommen? Seid ihr im Zielbereich? Seid ihr im Stadion?
Im Zielbereich, ja.
Wie erlebt ihr die Stimmung dort?
Also es ist unheimlich emotional. Muss ich dazu sagen, es kommt immer auf die Zeit drauf an. Ist es eine Weltbestzeit? Schafft er es? Schafft er es nicht? Dann denkt man mir, es lauf halt noch ein bisschen schneller, dann hast du das. Ne? Also das ist uns auch schon passiert.
Jetzt streng dich an. Ja. Wie bei Jan Ulrich damals. Quäl dich, du Sau.
Aber ich muss sagen, wir freuen uns dann, dass die auch wieder gesund reinkommen. Ne? Dass die das alles gut überstanden haben. Also, und die werden auch gebührend empfangen von uns, muss ich dazu sagen.
Katrin, wenn das alles rum ist, wenn der Letzte die Letzte im Ziel ist, wann fällt die Anspannung von euch ab und wie erleichtert seid ihr dann oder wie glücklich seid ihr dann?
Bei mir ist es so, wenn wir unsere Abschluss-Drohnenshow in diesem Jahr haben, also der letzte Läufer kommt ins Ziel und dann machen wir eine Drohnenshow, eine Abschlussshow, die auch sehr emotional ist, von der Musik her und von den Bildern, die gezeigt werden im Himmel. Und das ist dann so der Moment, wenn nichts passiert ist, wenn alle gut im Ziel sind, wenn es den Helfern gut geht, dann fällt ganz viel ab. Wir haben dann zwar an den nächsten Tagen natürlich auch noch großes Programm, Siegerehrung, Helferfest, aber das ist dann alles auch gar nicht mehr mit so viel Druck verbunden.
Gibt's irgendwas, Alice, wovor ihr, ich will nicht sagen Schiss habt, aber worüber ihr euch Sorgen macht, was euch wirklich auf der Seele lastet bei so einer Großveranstaltung, also, beim Challenge Rot?
Was uns ganz euch auf der Seele lastet, ist immer, hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Dass alle wieder gesund aus dem Wasser rauskommen, dass gerade mit dem Fahrrad passiert ja dann auch etliche Stürze, dass da nichts Schlimmes passiert. Und das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, das war alles glimpflich abgelaufen. Die konnten dann sind ins Krankenhaus kurz gekommen. Aber es war nichts Lebensbedrohliches. Das ist für uns ganz wichtig. Also, dass jeder Athlet gut reinkommt und gesund ist.
So soll es dieses Jahr auch wieder sein. Klopfen auf Resopal hier. Es ist was ganz Spezielles. Also ich durfte es, wie gesagt, ja einmal so am Rande miterleben. Für euch beide ist es nochmal was Spezielleres. Dein verstorbener Mann, der Herbert, der hat ja den Challenge gegründet. Der ist ja das Mastermind hinter der ganzen Geschichte, der hat es geprägt. Der ist vor 19 Jahren gestorben. Wie ist das für dich, Alice? Was sind die besonderen Momente jetzt bei jedem Challenge, wo du an ihn denkst, wo er bei dir ist?
Also ich muss sagen, der ist natürlich während der ganzen Challenge-Zeit bei mir, weil er hatte auch so gute Ideen. Der hatte Ideen, dass man nicht nur die Triathleten an diesem einen Tag feiert, sondern dass man für das ganze Wochenende und für die ganzen Tage so ein Familienfestival macht. Und er hat für die Kinder den Bambini-Lauf, dann haben wir Neidran, wo man von Hebelstein nach Rot läuft. Also verschiedene Veranstaltungen, den Junior-Challenge, wo die Kinder mitmachen können und so. Dieses Ganze drumherum, das erinnert mich halt immer unheimlich an ihn. Und er war ja aus der Presse- und Werbebranche. Er hat dann die Pressekonferenzen geleitet und so. Klar ist, da ist er immer da. Ne?
Wie ist es für dich? Gibt es für dich so spezielle Momente, wo du an den Papa denkst, Katrin?
Tatsächlich auch während der Triathlon-Woche. Ich wünschte mir einfach ganz oft, dass er das jetzt sehen kann, sein Rennen, wo es jetzt steht. Weil er ist damals, als er verstorben ist, eigentlich mit Sorgen gestorben. Ja, weil er einfach das Gefühl hatte, also das war zu einem Zeitpunkt, wo es uns auch finanziell nicht gut ging mit der Firma. Und er wusste ja nicht, dass es jetzt die weltgrößte Veranstaltung ist, die nach 30 Sekunden ausgebucht ist. Und ich wünschte einfach, dass er das heute ganz kurz nochmal weiß, dass er sich keine Sorgen machen muss und dass er sieht, es ist alles gut und du hast uns auf einen super Weg gebracht.
Stimmt es, dass er dich auf dem Sterbebett gefragt hat, ob du mit einsteigen willst beim Challenge Rot in die Firma?
Ja. Also er hat mich gebeten, wo es darum ging, meinen zweiten Studienstandort zu bestimmen. Ich wollte mein Masterstudium anfangen und da hat er mich gebeten, dass ich mich, also ich wollte Journalistik und Kommunikationswissenschaften studieren.
Du wolltest Moderatorin werden?
Ja.
Bist du ja letztendlich auch. Du musst ja viel moderieren.
Jetzt mit unserem Podcast, genau. Und da hat er mich gebeten, mich nicht in Hamburg zu bewerben, was ich unbedingt machen wollte, habe ich auch heimlich getan, sondern er wollte gern, dass ich in Bamberg mich bewerbe, damit ich einen kürzeren Anfahrtsweg habe ins Büro, um mitzuhelfen.
Hast du gleich Ja gesagt?
Ich habe mich natürlich heimlich in Hamburg beworben, hab's ihm nicht gesagt, aber er war dann an der Tür, als der Rückbrief kam, dass ich bitte in die zweite Runde kommen sollte in Hamburg bei dem Auswahlverfahren. Und dann musste ich es ihm natürlich beichten und ich wollte unbedingt nach Hamburg. Also vielleicht habe ich das intuitiv gespürt, da kommt was auf uns zu, ich brauche da ein bisschen Abstand. Und es war mein Traumstudiengang und meine Traumstadt und da wollte ich gerne einfach 2-3 Jahre nochmal leben.
Ihr habt das als Familie zusammen geschafft. Mit dem Felix zusammen, deinem Bruder, deinem Sohn, Alice. Wie eng seid ihr zusammengewachsen nach dieser Geschichte, als der Herbert gestorben ist und ihr das wuppen musstet, auf die Beine stellen musstet?
Ja, wir sind sehr, sehr eng zusammengewachsen. Das war vorher schon sehr eng, aber nach dem Tod war es eigentlich wie so eine Einheit. Und es war auch die Katrin, die kam mir dann auch jedes Wochenende nach Hause, wenn es ging, und hat da mitgeholfen. Und es war für uns eine unheimliche Hilfe. weil wir damals auch durch die finanzielle Situation nicht so viele Leute einstellen konnten. Und es war also ein Minimum an Personal, was wir hatten. Und da ist natürlich jeder Hand gefragt worden. Ja.
Aber wie krass und wie großartig, wenn man sowas hinkriegt als Familie.
Ja.
War man kann eigentlich nichts mehr umwerfen, oder?
Das stimmt. War natürlich auch nicht immer einfach, vor allem unter Geschwistern, weil du bist auch immer ganz schnell in dieser Geschwisterrolle und versuchst auch, die Mutter in der Mutterrolle so ein bisschen zwischen uns zu stellen, wenn es um geschäftliche Entscheidungen geht, was natürlich Quatsch ist, weil jeder dann einfach eine andere Meinung auch haben darf. Und das durften wir auch erstmal lernen, miteinander zu arbeiten. Und das funktioniert inzwischen ganz wunderbar.
Das ist schön zu hören. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie das ist, wenn man so zusammenwächst durch Schicksalsschläge, durch so ein gemeinsames Riesenprojekt. Dann verbindet euch beide ja noch was anderes. Ihr habt beide eine vererbte Herzschwäche. Ist das, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ist es was, wo man sich dann noch enger verbunden fühlt, Alice?
Also ich muss sagen, als ich das erfahren habe, dass die Katrin das Gleiche jetzt hat wie ich und wie ich ja schon immer ein wenig vermutet habe, weil meine Mutter hatte ja auch diese Herzkrankheit. Und bei mir war es dann, als ich 23 war, wurde es entdeckt. Und bei der Katrin war es dann auch vor 5 Jahren. Ne?
Nee, mit 25.
25 mit, ist entdeckt worden.
Also vor 6 Jahren.
Aber bei der Katrin war es dann noch ein bisschen anders. Bei ihr hätte die Gefahr bestanden, dass sie einen plötzlichen Herztod hat. Und da muss ich sagen, da war ich schon sehr, sehr erschrocken, dass das eigentlich andere Ausmaße hat jetzt als bei mir.
Und bei dir ist es eine Herzschwäche.
Ich habe eine Herzschwäche, ja. Und
du sagst ja, das ist keine Krankheit, sondern?
Ja, ich habe das halt.
Ich habe halt was am Herzen.
Ich habe halt was am Herzen, ja. Nee, also ich sehe das jetzt nicht als Krankheit. Also für mich ist jemand krank, der wirklich dann also im Bett und so und noch gibt es schlimmere Sachen, um Gottes Willen. Und dann sehe ich das meine Herzkrankheit nicht so an.
Wie war das für dich, Katrin, als du das erfahren hast, dass du diese Erbgeschichte eben auch hast am Herzen?
Ich habe das eigentlich bis jetzt vor 10 Jahren überhaupt nicht an mich rangelassen. Weil, also bei mir ist es, ich habe einen verdickten Herzmuskel, eine Kardiomyopathie und ich habe das jetzt nicht so sehr gemerkt, jetzt im Nachhinein ja, weil ich sportlich nie an meine Grenzen gehen konnte, das habe ich schon gemerkt, aber ich habe das natürlich erfolgreich verdrängt, das Thema, bis es dann dazu kam, dass ich schwanger wurde und dann waren die Ärzte natürlich schon nervös.
Die haben zu dir gesagt, eigentlich solltest du keine Kinder kriegen.
Also so direkt haben sie es nicht gesagt, aber sie haben mich schon sehr auf die Risiken und Nebenwirkungen vorbereitet, was sein könnte. Und ich habe es natürlich trotzdem getan, weil meine Mutter hat das damals auch erfolgreich ignoriert.
Die haben sie konkret abgeraten.
Bei mir haben sie konkret abgeraten, aber das war ja also eine andere Zeit noch, als das bei mir entdeckt wurde. Und ich muss sagen, meine Mutter, die ist leider mit 60 Jahren verstorben, die, wenn sie jetzt heute gelebt hätte, würde sie wahrscheinlich noch leben. Nach den ganzen Sachen, was es jetzt gibt an Medikamenten und an Schrittmacher und was weiß ich. Und das hatte meine Mutter leider nicht. Ne? Und zu mir haben sie gesagt, also keine Kinder. Und dann musste ich also meinen Professor beichten, also ich bin doch schwanger. Dann hat er gesagt, na dann, ja, jetzt ist sie schwanger. Aber dann entbinden sie bei mir in Erlangen.
Und wie war es bei dir, Katrin?
Ich hatte von Anfang an ein ganz tolles Ärzteteam um mich herum, war auch an Unikliniken für die Entbindung. Das hat ganz toll funktioniert. Ich war da unter wunderbarer Begleitung und hatte dementsprechend auch keine Angst. Das war alles wunderbar.
Aber wie sehr beeinträchtigt diese Herzschwäche, diese Krankheit euch beide jetzt? Alice, wie ist es bei dir, Katrin? Bleiben wir erstmal bei dir, Katrin. Merkst du das im Alltag überhaupt?
Ich bin manchmal, wenn die Tage sehr anstrengend sind, schon auch wirklich im Stand total kaputt abends, wenn ich nach Hause komme. Das merke ich schon. Aber so geht es auch vielen. Also das, was ich am meisten merke, ist, dass ich mich sportlich nicht auslasten kann. Also ich kann nicht an Grenzen gehen. Ich soll nicht im Trainingsbereich über 130, 140 Puls gehen. Das hat zur Folge, dass ich natürlich nie schneller werden kann. Ich könnte zum Beispiel beim Laufen keine Sprints einplanen.
Aber woran merkst du das, dass du das nicht kannst?
Ich bekomme die Pumpleistung nicht her. Also ich, wenn ich langsam laufe, wenn ich langsam schwimme, ist das alles kein Problem. Das kann ich auch 1 Stunde, 2 Stunden ausbelasten. Aber ich kann diese schnellen Belastungen nicht. Also auch beim Fahrradfahren, wenn da ein Anstieg ist, ein Berg, da falle ich raus.
Du hast schon mehrere Operationen hinter dir, Alice. Ne? Katrin, du, glaube ich, hast einen Herzschrittmacher gekriegt.
Nein, ich habe einen Defibrillator bekommen vor 5 Jahren. Ja. Und der schützt mich vor dem plötzlichen Herztod.
Okay. Merkst du das irgendwie?
Ja. Ja? Ja. Also es ist ein relativ großes Kästchen. Das ist ja unter meiner Schulter an der Seite und geht ein Kabel bis vor zum Brust, über dem Brustbein. Und ich merke das schon vor allem beim Sport.
Mhm. Bei dir ist es so, Alice, du bist ja da schon routiniert, was das betrifft. In den Lebenslinien, BR-Lebenslinien, dieser großartigen Sendung im Fernsehen, kann man sehen, da wirst du begleitet, wie du in die Klinik gehst und die dir sagen, boah, die Pumpleistung ist jetzt nicht so dolle. Macht dir das Angst? Bist du da einfach schon abgebrüht und sagst, ja, ist halt wieder was?
Nee, also abgebrüht bin ich da noch nicht mit dieser Pumpleistung. Das ist für mich natürlich ein Handicap, weil ich die Luft nicht herbekomme. Wenn ich jetzt dann, ich kann schlecht die Treppen hochgehen, ich kann schlecht schnell laufen, ich muss halt dann langsam machen und ich treibe keinen Sport.
Kannst du gar nichts mehr machen?
Ich könnte schon.
Ihr schaut euch beide an.
Thorsten, ich glaube, sie wollte noch nie richtig Sport machen.
Und jetzt hast du eine Entschuldigung dafür.
Ja.
Ich kann ja nicht.
Ja, also ich schaue gern zu, wenn unsere Athleten Sport machen und schaue alle Sportsendungen an, aber ich muss das nicht unbedingt selber machen.
Was sagen denn da deine Ärzte dazu?
Also die verstehen das schon zum Teil, aber sie meinen halt, ich sollte halt doch schon ein bisschen was machen. Und ich mache ja auch was. Ganz so ohne ist es nicht.
Jetzt? Machst du was oder machst du nichts?
Ein bisschen.
Was denn?
Also ich gehe immer mal schwimmen und mache Wassergymnastik und gehe aufs Laufband im Winter. Und was mache ich noch? Das war's eigentlich.
Sofasport, also die Füße hoch.
Ja.
So.
Naja, aber vor allem guckst du ja den fantastischen Triathletinnen und Triathleten zu.
Ja, und ich schaue jede Sportsendung.
Schau. Ja, machst du dann Passivsport.
Und du feuerst unsere Sportler an.
Ja, das mache ich. Also ich klatsche immer.
Aufgeben gilt nicht, oder ihr zwei?
Nein.
Nee.
Ist diese, also jetzt eine ernste Frage, ist das ständig präsent in eurem Hinterkopf, diese Herzschwäche, die Herzkrankheit?
Nein.
Nein?
Nein.
Also ich, wenn ich jetzt von mir aus spreche, ich lebe schon sehr lange damit. Und man darf diese Krankheit, egal eigentlich welche Krankheit es ist, man darf die nicht so in den Vordergrund stellen, weil sonst nimmt die von einem so Besitz an und dann ist man wirklich krank. Und das lasse ich nicht zu.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass dein Defibrillator mal losgegangen ist, sozusagen Fehlalarm.
Mhm.
Das muss ja ein Schock sein, oder?
Ja, das ist ein Riesenschock. Also da hat mich auch keiner drauf vorbereitet, weil es eigentlich hieß, dass so diese Fehlschocks ganz selten vorkommen. Und das ist wirklich sehr traumatisierend. Also das war nicht so gut, nee.
Hast du eine Therapie dann gemacht? Hast du dir da helfen lassen?
Ja.
Weil das ist ja ein Trauma.
Also, es ist ein Trauma, weil zum einen ist es körperlich eine Urgewalt, die ich so nicht kannte. Und es ist auch total, dieses Geräusch ist furchtbar laut im Kopf, als ob wirklich im Kopf irgendwas explodiert.
Das ist dafür da, dass im Fall der Fälle das Herzmuskel elektrisch wieder zum...
Dass ich wie so geschockt
Pumpen
werde. Das sind diese Maschinen, die man auf die Brust auch macht, die Rettungssanitäter, wenn sie kommen.
Ja.
Und dann bekommt man diesen Schock. Und meistens ist es ja dann in dem Fall, wenn man also nicht bei Bewusstsein ist, dann merkst du das nicht. Und bei mir war es leider nach der Operation, ist der ausgelöst worden. Und das war sehr traumatisierend, weil ich habe ja keinen Knopf zum Ausschalten. Ich kann dieses Teil ja nicht ausschalten.
Katrin, kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn so ein Defibrillator, der bei dir ja eingebaut ist, wenn der versehentlich losgeht?
Also das ist eine unglaubliche Gewalt auf den Körper. Das ist ein, man sagt, wie wenn ein Pferd einen vor die Brust tritt, aber ich habe es noch stärker empfunden. Und mit was ich gar nicht gerechnet habe, dass es im Kopf so laut ist. Also es ist wie wenn im Kopf eine Bombe explodiert. Und das, da bist du natürlich auch total erschrocken und zudem tut es einfach auch weh, wenn da in deinem Körper was zusammenzuckt.
Aber sowas passiert ganz, ganz selten.
Ganz selten und mir ist es leider passiert und ich hatte dann natürlich Angst, weil ich habe keinen Knopf zum Ausschalten. Das funktioniert ja nicht.
Wie lange geht das dann?
Also es war bei mir Gott sei Dank nur ein Schock und es ist dann vielleicht 2 Sekunden, das ist bestimmt nicht lang und sehr traumatisierend. Ich hatte natürlich Angst, dass das passiert, währenddessen ich mit meinen Kindern zusammen bin oder ich im Auto sitze, die Kinder hinten drin sind. Also ich, ja, und habe mich dann entschieden, dass ich da dann eine Therapie mache, dass ich da einfach gut damit klarkomme.
Warst du da dabei, Alice, als das passiert ist?
Nee, war ich nicht dabei.
Das war zu Corona, da durfte auch keiner
da
mit
ins Krankenhaus. Da durfte niemand rein, ja. Weil ich habe zwar auch einen Schrittmacher und einen Defi, aber bei mir ist es also Gott sei Dank alles glatt gelaufen. Da ist auch nichts ausgelöst worden. Weil bei der Katrin war das ja sofort einen Tag danach.
Jetzt seid ihr beide, Alice, du schon ein bisschen länger, mit Triathlon als Lebensmittelpunkt, als Lebensinhalt aufgewachsen. Und du wolltest ja, Katrin, ursprünglich Moderatorin werden, also Journalistin auch werden. Gibt es die Momente, in denen du diesem Berufswunsch, diesem Traum noch so ein bisschen nachtrauerst?
Ursprünglich war es so, dass ich nach der Schule Schauspielerin werden wollte. Okay. Ich wollte unbedingt die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar machen. Das fanden meine Eltern nicht so gut.
Ehrlich?
Nein.
Alice, wieso nicht?
Ich habe gedacht, sie soll halt erst mal einen Beruf lernen und dann kann sie das immer noch machen.
Mach was Vernünftiges, Mädchen. Ja. Die Eltern halt zu denken.
Nee, also das war, sie hat ja schon in der Schule, hat sie bei allen möglichen, wenn irgendwas im Schauspiel war, war sie dabei. Das, und sie war eine Schauspielerin. Also, muss ich dazu sagen. Aber
auch als Mädchen, meinst du, im richtigen Leben?
Ja. Im richtigen Leben. Aber ich habe mir gedacht, also erst einmal einen Beruf lernen, also so einen normalen Beruf und dann sollte das dann immer noch entscheiden.
Es wäre ja noch nicht zu spät, oder?
Ja,
also allein so hobbymäßig, es muss ja nicht beruflich sein. Ne?
Genau, ich würde das gerne wieder beginnen, wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten draußen sind, ich auch einfach ein bisschen mehr Zeit habe. Da habe ich mir schon überlegt, ich würde dann gerne mal so zu einer Laienschauspielgruppe gehen.
Nimmst die Mama mit?
Ja.
Ihr beiden, was ist das Schönste, wenn ihr ganz spontan antwortet drauf? Das Schönste am Challenge Road? Sagt ihr eigentlich der Challenge oder das Challenge? Wie sagt man ihn?
Der Challenge.
Der Challenge. Was ist das Schönste am Challenge Road für euch beide? Ganz spontan, Alice.
Also für mich ist das Schönste der Schwimmstart, wenn ich dort stehe und der Nebel wabert so über dem Kanal und die Athleten, die stehen wie so Pferde da, ne, wie so Jagd-
und Rennpferde,
jetzt, ja. Rennpferde, die jetzt da los müssen. Und alles riecht nach diesem Öl, was sie sich einreiben. Und das ist einfach, das ist so eine tolle Stimmung. Das ist für mich der schönste Moment am Challenge.
Katrin, für dich?
Dass wir die Träume erfüllen dürfen von unseren Sportlern und das auch sehen dann auf dem Zieleinlaufteppich. Da
sieht man
das
viele
ist wunderschön.
Freudentränen.
Ja, ganz viele Freudentränen, ganz viele Menschen, die so dankbar sind und auch das Miteinander mit den Helfern, also dass wir einfach alle Menschen so zusammenbringen an dem Wochenende, das ist wunderschön.
Das ist das Tolle dran, finde ich, dass das ja nicht nur eine Veranstaltung ist für Spitzenathletinnen und Athleten, sondern Hobbysportler eben auch.
Ja.
Das ist wirklich gemeinschaftsbildend im besten Sinne, was wir ja brauchen können.
Ja.
Und unbedingt. Das Schöne ist auch, dass die Hobbyathleten mit den Topathleten zusammen einlaufen können und miteinander feiern. Und das ist so schön. Ne?
Ich durfte ja mit Faris Al-Sultan, legendärer Triathlet, der hat mich die letzten 100 Meter begleitet auf der Laufstrecke.
Klasse. Bei der Stange. Das ist doch toll, ja.
Tolle Momente.
Das war crazy.
Ja.
Und du, Katrin, du hast ja sogar dein großes Glück gefunden beim Challenge Road. Du hast ja deinen Mann kennengelernt.
Das stimmt,
dort.
Ja.
Der ist Musiker, Künstler.
Ja.
Der hat als Vorband gespielt bei der Bayern 3 Band damals.
Genau. Also der war Singer-Songwriter zu dem Zeitpunkt, war, ich glaube, bei Bayern 3 sogar Newcomer und die haben ihn dann mitgenommen als Vorband. Und dort haben wir uns kennengelernt, Backstage, weil ich für diese Events zuständig war, um das Event. Und
Liebe auf den ersten Blick?
Ja.
Für euch beide?
Ja.
Wow.
Ja.
Das heißt, es gab diesen einen Moment, ihr seht euch und wusstet, jetzt passiert was ganz Besonderes.
Wir hatten davor schon ein bisschen E-Mail-Kontakt, um alles abzusprechen, wie das so läuft. Und da dachte ich mir schon, Mensch, also ist ein ganz sympathischer, ehrlicher Mann. Und
wusstest du schon, wie er aussieht?
Ja, weil mein Bruder mir seine Bewerbungsmappe auf dem Schreibtisch gelegt hat und gesagt hat, Katrin, ich hab da jemanden für dich.
Für dich.
Und da habe ich ihn auf dem Bild gesehen und dachte mir, wow, also toll. Und ich habe ihn dann gesehen und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick.
Wart ihr dann gleich zusammen?
Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Hamburg gewohnt und Wir haben uns dann einmal getroffen. Er hat mir das Schwimmen beigebracht. Der ist Schwimmer gewesen, Staffelschwimmer.
Ganz kurz, da muss ich einhaken. Kennst du die Story? Weißt du, dass das erste Date der beiden ein Kraultraining war?
Ja.
Stimmt das so?
Ja. Und also ich dachte, also ich konnte wirklich zu dem Zeitpunkt auch nicht kraulen. Und Bernd ist ein sehr guter Schwimmer und hat mir angeboten, wenn du möchtest, kann ich dir das zeigen. Und ich hatte wirklich großes Interesse an beidem, an ihn und am Kraulen.
Ja, klar. Ich bring dir mal Kraulen bei.
Das dachte ich mir nämlich auch. Aber der hat mich da 1,5 Stunden gnadenlos mit Tennisbällen in der Hand fürs Wassergefühl eine Bahn mit Tennisbälle kraulen, eine Bahn ohne Tennisbälle kraulen, gnadenlos durchs Wasser geschleppt.
Habt ihr an dem Tag, oder anders gefragt, hattest du da noch Energie für den ersten Kuss nach diesem Kraultraining?
Nein. Also wir waren Abendessen wunderbar und wir haben das gleiche Schicksal, dass unsere Väter beide sehr früh verstorben sind, bei ihm sogar noch früher. Und wir hatten einfach ganz tolle Themen, tiefe Themen, aber auch witzige Themen. Und das war einfach wunderbar. Und ich wusste ja, ich bin in Hamburg noch und er hat damals eine Tour noch gespielt in Bayern. Also es war einfach ein ganz tolles Treffen.
Wie lange ist das jetzt her?
14 Jahre. Also wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet.
Wow. Alice, bist du happy mit deinem Schwiegersohn?
Ja, also sehr, muss ich wirklich sagen.
Ist er happy auch mit ihr?
Der Bernd ist sehr glücklich mit seiner Schwiegermutter. Sind schon eng, die zwei.
Ich glaube euch das jetzt mal alles so.
Ja, doch. Also.
Seid ihr wirklich so richtig?
Ich muss manchmal dem Bernd auch ein bisschen helfen.
Bei was?
Wenn die Katrin wieder andere Meinung ist mit allen möglichen.
Dann bist du auf seiner Seite?
Ja.
Aber meine Schwiegermutter ist auch auf meiner Seite. Daher ist es ausgeglichen. Die versteht mich nämlich.
Das wird mir jetzt alles ein bisschen unheimlich, wie ihr euch da alle versteht mit Schwiegermüttern und Schwiegervätern Schwiegersöhnen.
Doch. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr offen und sehr ehrlich. Wenn irgendwas ist, ich spreche das auch an.
Sehr gut.
Und das finde ich immer, und das schätzt der Bernd, glaube ich, auch sehr an mir, ne? Dass ich das so mache, ja. Weil da weiß er genau, wie er dran ist, ne? Und er sagt dann auch seine Meinung. Und das finde ich gut.
Das hilft im Leben, wenn man weiß,
ja,
wie man dran
doch,
ist.
Ja.
Bin ich auch ein Freund klarer Worte. Ihr beiden, das ist großartig. Also ihr seid schon echt speziell, die Wolfshöfers. Gelegst mir fett, wie man der Oberpfalz sagt. Ich würde gerne mit euch zum Schluss noch ein kleines Spielchen machen, Sätze vervollständigen. Los geht's mit dir, Alice. Mit Katrin kann ich am besten.
Mit Katrin kann ich am besten reden, analysieren. Wir verstehen uns sehr gut und ich muss sagen, es sind auch, wenn irgendwelche geschäftliche Sachen sind, sind wir auch oft eine Meinung.
Gut. Katrin, mit der Mama kannst du am besten?
Erziehungsthemen austauschen über die Kinder, kann mir da viele gute Ratschläge holen und sie auch oft fragen im Büro über ihre Meinung, weil sie einfach da auch im Büro sehr, sehr viel Erfahrung und Wissensschatz hat.
Mit der Katrin kann ich überhaupt nicht.
Sport machen.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Mit Alice, also mit der Mama kannst du gar nicht, Katrin?
Sport machen.
Das ist Katrins größte Stärke.
Sie analysiert unheimlich scharf, sieht Dinge manchmal besser als ich, stößt auch manchmal auf Sachen, die ich dann gar noch nicht so richtig überblicke oder sehe. Und das finde ich also sehr, sehr wertvoll.
Die größte Stärke von der Mama?
Sie hat einfach eine wahnsinnig liebevolle Art und Weise in unserem Team. Also es hat jeder das Gefühl, er kann zu ihr gehen. Wir haben das, mein Bruder und ich, das Team, die Helfer. Die Mama ist so ein Menschenmagnet auch, wo man gerne hinkommt und wo man, das klingt jetzt so blöd, aber so ein bisschen die Mutter der Triathlon-Nation. Mhm. Und jeder hat so ein
Queen Mom
und jeder hat so einen Platz in ihrem Arm. Das finde ich ist eine Stärke für meine Mutter.
Schön. Damit geht mir Katrin manchmal auf die Nerven.
Kann ich eigentlich gar nichts sagen.
Nie? Nee. Katrin, brustet schon?
Eigentlich gehst du mir nie auf die Nerven.
Okay. Umgekehrt, Katrin, gibt es Momente, in denen die Mama dir auf die Nerven geht?
Ich muss jetzt wirklich überlegen, aber eigentlich wenige Momente.
Dann hat sich das Nächste eigentlich schon fast erledigt. Das schönste Kompliment ist, wenn man sich nie auf die Nerven geht.
Ja.
Oder? Gibt es noch was anderes, was Katrin dir mal gesagt hat, Alice? Das schönste Kompliment?
das schönste Kompliment ist eigentlich, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen und sie auch offen zu mir spricht und auch mit ihren Problemen zu mir kommen kann. Und das ist eigentlich diese Innigkeit. Das finde ich so schön, dass wir das miteinander haben.
Katrin, schönste Kompliment, das die Mama dir jemals gemacht hat?
Dass ich eine tolle Mutter bin.
Oh, wow.
Ja, das finde ich ein ganz tolles Kompliment.
Ja. Der beste Rat, den dir die Katrin jemals gegeben hat, Alice, gibt es sowas?
Also ich soll vielleicht mehr Sport machen, soll ein bisschen was tun, aber ich höre auf dem einen Ohr immer so schlecht.
Katrin, der beste Rat, den die Mama dir jemals gegeben hat?
Dass ich mir mehr Auszeiten nehmen soll für mich.
Mhm. Ganz wichtig. Dafür bin ich der Katrin ewig dankbar, deiner Tochter.
Also ich bin der Katrin unheimlich dankbar, dass sie damals mit in die Firma mit eingestiegen ist. Und dass sie da nicht so lange überlegt hat, sondern hat gesagt, jawohl, ich komme mit rein. Und es hat am Anfang Schwierigkeiten gegeben, bis jeder seinen Platz gefunden hat. Klar. Aber das ist jetzt alles, jeder hat seinen Platz und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
Dafür bin ich der Mama, der Alice, ewig dankbar.
Für meine schöne, liebevolle, bodenständige Kindheit.
Besser wird's nicht, ihr beiden. Ich bedanke mich sehr bei euch. Ich wünsche euch, dass das wieder ein großer Erfolg wird. Aber das wird sowieso, dass nichts passiert, nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Dass ganz, ganz viele Menschen kommen. Alle, die uns jetzt gerade hören, dann wird es eng.
Das stimmt.
Dann wird es sehr eng. Bleibt gesund und bis ganz bald.
Und
vielleicht beim Challenge Rot.
Und Dankeschön.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.